Heute bei mir zu Gast Bernd Winkler. Hallo.
Hallo.
Sie sind der Autor des Buches Das Bierbrauen in Kulmbach, haben sich lange Jahre damit beschäftigt,
genau.
Über die Brauereigeschichte unserer schönen Stadt Kulmbach.
Jawohl.
Und heute soll es darum gehen.
Fein, freue ich mich.
Das Bier als Grundversorgung der Mönche, wie hat es denn den Weg zum Volk gefunden?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich nehme an, doch es gab allgemein Brauhäuser, allerdings die Mönche hatten hier schon eine besondere Qualität für sich entwickelt. Es war ja auch ein Fastengetränk.
Mhm.
In der Fastenzeit war es sehr wichtig.
Das Bierbrauen hat dann auch Privatleuten gefallen. Man hat angefangen, selber Bier zu brauen. Wann haben denn da die ersten Kulmbacher ihr erstes eigenes Bier gebraut?
Da ist es schwierig mit den Unterlagen. Ich denke, das war einfach ein Recht, was ja mit jedem Hausbesitz verbunden war. So wie man selber Brot gebacken hat, selber geschlachtet, hat man auch selber Bier gebraut im Kommunenbrauhaus.
Wie kam es zu diesem Recht, dass man das durfte?
Man musste in Kulmbach oder woanders Bürger sein. Und dafür waren bestimmte Voraussetzungen erforderlich. Hausbesitz, gute finanzielle Verhältnisse, man musste einen Eid ablegen und versprechen, sich für die Stadt einzusetzen.
Mhm. Kann man sagen, wie viele Bierbrauer es damals gab? Zu Anfängen?
Also, ich schätze einmal, werden die Zahlen angegeben zwischen 40 und 60 Brauberechtigte in Kulmbach. Sie haben nicht alle selber Bier gebraut, sie haben einfach Bier brauen lassen in den zwei öffentlichen Brauhäusern, wo man dann abwechselnd Bier brauen hat lassen können. Und der jetzt gerade Bier gebraut hat, hat es dann seinen Nachbarn angeboten. Wenn der Nachbar wieder gebraut hat, hat er es denen wieder angeboten. Es war sozusagen reihum ging's.
Konnte sich das jeder leisten, Bier zu brauen, oder war das auch teuer?
Wenn einer Hausbesitz hatte und gute finanzielle Verhältnisse und einen guten Haushalt, dann war das sicherlich nicht schlimm. Auf der anderen Seite hat er ja auch wieder einen Erlös gehabt, indem er das Bier verkauft hat.
Ist das Bier, könnte man vielleicht heutzutage sagen, ist das da zum das Bierbrauen zum Trend geworden?
Nein, es war, sagen wir es ganz einfach, auch ein Stück Grundversorgung.
Ja.
Wir sind hier nicht gerade eine Weingegend. Gut, es gibt auch in Kulmbach eine Umgebung Grundstücke, die mit Wein was zu tun haben, an der Weinleite, am Weinberg und so weiter. Aber das hat sich verhältnismäßig schnell gegeben. Bierbrauen war hier in Kulmbach, wie in anderen Städten auch, das Entscheidende.
Kann man sagen, warum das gerade in Kulmbach Bierbrauen so beliebt war? Gab es da einen ausschlaggebenden geschichtlichen Zeitpunkt?
Ich denke zunächst einmal, Bierbrauen, Bier wurde überall für den eigenen Bedarf entsprechend gebraut. Bei Kulmbach kam dann eben ab Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, dass man erfolgreich nach auswärts Bier verkaufen konnte. Hm. Also man hat dann weit über den eigenen Bedarf hinaus Bier gebraut und verkauft.
Hm. Jetzt haben Sie schon gesagt, man hat auch Bier brauen lassen. Wie sind denn so die ersten Brauhäuser entstanden?
Das waren zwei, in Kulmbach gab es an und für sich zwei Kommunenbrauhäuser, eins im Oberhagen etwa, wo heute das Caritas-Gebäude steht, und eins in der Sutte. Und das war sozusagen eine Aufgabe der Stadt, der Gemeinde. Wir haben auch in vielen umliegenden Gemeinden noch alte Brauhäuser, die natürlich schon lange außer Betrieb sind, aber das war einfach vorhanden.
Bei der damaligen großen Konkurrenz, wo fast jeder brauen konnte, wer hat sich da durchgesetzt?
Man hat ja zunächst für den Eigenbedarf gebraut und für den der Nachbarschaft. Also die Leute haben ja nicht vom Brauen und Bierverkauf gelebt, sondern die hatten andere Berufe. Zum Beispiel der eine Kulmbacher Pionier, möchte ich mal sagen, im Bierexport, der Lorenz Handler, war Büttner, Meusdorfer, auch sehr engagiert in der später im Biergeschäft, war der erste ein Hutmacher. Mhm. Also das war nicht der eigentliche Beruf.
Wie entwickelte sich dann das Brauwesen weiter? Wie wurde es richtig zum Geschäft?
Zum Geschäft. Also es wird immer so erzählt, die Kulmbacher Fuhrleute hätten einige Fässchen ihres Bieres als Eigenbedarf mitgenommen, hätten woanders, weil sie gute Kerle sind, die Leute auch mal probieren lassen. Und die waren dann so begeistert und haben gesagt, bringt uns doch bitte auch etwas Bier mit. Hm. Der erste sogenannte Bierexport aus Kulmbach war 1831, also 15 Jahre ungefähr vor der Eisenbahn. Und das war der Lorenz Sandler, der hat ausschließlich einen Waggon mit Bier beladen, versandt nach Thüringen.
Warum gerade Thüringen?
Das war am nächsten und war vielleicht auch, hat sich gerade angeboten, vielleicht auch, weil da ein gewisser Geschmacksunterschied war. Die anderen fränkischen Städte haben es vielleicht nicht nötig gehabt, beziehungsweise die haben später auch selber Bier exportiert.
Mhm. Wie es dann so zum Geschäft wurde, das Brauen, haben sich da auch Brauer zusammengeschlossen?
Also vor dem Eisenbahnanschluss 1844 und dann Bau der schiefen Ebene und Überwindung des steilen Anstiegs zum Fichtelgebirge 1848 nach Hof und Sachsen, haben einzelne Brauer Bier exportiert, also nach Thüringen, nach Sachsen, mit Pferdefuhrwerken. Das war natürlich sehr beschwerlich und hat lange gedauert. Und dann, das Stichdatum wieder 1848, Eisenbahnanschluss nach Sachsen, da ging es dann so langsam los. Und dann zum Beispiel, wenn ich ein paar Zahlen nennen darf, 1851 hat man immerhin schon 16.000 Hektoliter exportiert, 1860 schon 36.000 Hektoliter. Also es hat sich langsam zum Hauptgeschäft für manche entwickelt und die damit dann ihr Geld verdient haben und sozusagen den eigentlichen Beruf sein gelassen haben.
Mhm. Von Sachsen kamen auch Investoren.
Später.
Ja.
Später, zunächst war es einfach mal so, wir hatten ja bis 1848 nur diese zwei öffentlichen Brauhäuser, wo man abwechselnd brauen konnte, wenn man dran kam und so weiter. Und die Leute, die jetzt schon erfolgreich Bier verkauft haben, wollten natürlich schneller drankommen. Und dann haben sich zunächst immer mehrere zusammengetan, zum Beispiel gibt es einen Stein noch in der Langgasse, heißt es Scheiding, Reichel, Hübner. Da haben sich drei zusammengetan und haben ein Brauhaus errichtet. Einer allein war finanziell gar nicht in der Lage. Und andere ähnlich, so Gemeinschaftsbrauhäuser. Jeder hat auf seine Rechnung, eigene Rechnung gebraut und verkauft. Dann, wie sich's weiterentwickelt hat, hat manchmal ein Teilhaber den Anteil vom anderen übernommen. Der hat vielleicht dann ein eigenes Brauhaus errichtet. Wir hatten zum Schluss in Kulmbach 12 eigene Brauhäuser, beziehungsweise zunächst möchte ich sagen kleine Brauereien, aber eingerichtete Brauereien in einer Stadt mit vielleicht um 1860, 70 mit 6.000 Einwohnern. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for.
Black and white. for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan. So come on, come on, come on. Well, the calm that she call off, and then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible night.
Heute ist mein Gast Bernd Winkler. Wir sprechen über die Brauereigeschichte hier in Kulmbach. Alles muss ja irgendwo angefangen haben. Woher kam denn überhaupt das Know-how, dass man Bier brauen kann in Kulmbach?
Oh, man musste eine Konzession ablegen, eine Prüfung ablegen. Ursprünglich gab es auch noch die sogenannten Bierkieser, die da die Qualität des Bieres geprüft haben. Hm. Und ich denke, das waren dann Erfahrungswerte. Man hat voneinander abgeschaut. Ja, so stelle ich mir das vor. Aber die Frage ist schon berechtigt, woher kam das Know-how? Aber ich denke, es war auch zum Teil Allgemeinwissen. Mhm.
Gab es dann auch, wie das Geschäft kam, großen Konkurrenzkampf, wenn alle in einem Brauhaus brauen wollten?
Naja, die Erfolgreichen hatten inzwischen eigene Brauhäuser. Dass man sich vielleicht im Export auch manchmal in die Quere kam, möchte ich nicht ausschließen. Aber offensichtlich hat man zunächst, haben alle recht gut nach auswärts verkauft.
Dann auch sogar international. Bis wohin hat man exportiert?
Das ist eine gute Frage, wo ich auch ein bisschen schmunzeln muss. Also international, also in den Adressbüchern, wo die alle Firmen aufgeführt sind, heißt es auch bei den kleinen Verkauf nach Amerika, nach Australien. Also da habe ich zum Teil den Eindruck, da hat man vielleicht in Hamburg oder Bremen ein paar Fässer Bier mitgegeben und damit hat man nach Amerika Bier exportiert, auch wenn die Besatzung das vielleicht schon unterwegs ausgetrunken hatte. Ja. Aber möchte ich jetzt dagegen halten, ich habe einige Belege um 1900, zum Beispiel in San Francisco, was ja in den USA auf der Westseite liegt, also auf der uns gegenüber abgelegenen Seite. Und da ist ein großes Lokal, nennt sich Le Louvre, das führende Haus am Platze. Und dann heißt es drunter, sie führen auch bayerisches Bier, Würzburger und Kulmbacher. Mhm. Jetzt kann ich mir es nicht vorstellen, dass man über den ganzen Ozean Kulmbacher Bier schickt und dann auch über den ganzen Kontingent. Aber dass man in San Francisco mit Kulmbacher Bier geworben hat, zeigt doch, dass Kulmbacher Bier einen selbst dort schon ein Qualitätsbegriff war.
Ja.
Oder um 1902 hatte die Mönchshof einen Praktikanten aus Japan da. der hier im Auftrag einer japanischen Brauerei praktiziert hat. Das zeigt doch zumindest, dass Kulmbacher Bier weit bekannt und berühmt war.
Ja. Dazu beigetragen hat auch vor allem Michael Teffner. Wer war Michael Teffner?
Der Michael Teffner. Also zunächst einmal hatte er mit dem Braugeschäft nichts zu tun. Er hatte dann eine Brauerswitwe geheiratet und war dann sozusagen bei den kleinen Brauern dabei, die sich das Kommunenbrauhaus geteilt haben. Die waren dann etwas unzufrieden und haben dann Ansprüche an den Magistrat gestellt. Und der Michael Teffner war immer der Wortführer von der ganzen Sache. Wie dann die erste Kulmbacher Aktienbrauerei gegründet worden ist, von Dresden aus. Man hat dort die Kulmbacher Verhältnisse, Brauverhältnisse als kleinlich bezeichnet und gesagt, die kommen gar nicht unseren Lieferwünschen nach, hat man den Michael Teffner ausgewählt und er hat es immerhin geschafft, eine Großbrauerei, ich sage mal sozusagen aus dem Boden zu stampfen, die dann auch sofort erfolgreich war. Ich möchte zu Michael Teffner auch noch etwas dazu sagen. Ich habe immer gedacht, der Michael Teffner wäre halt ein Brauerbursche gewesen, ein einfacher. Er hatte zu der Zeit in Bayreuth schon das Abitur abgelegt, so um 1853, und hatte in Erlangen Jura studiert. Also er war den anderen vor Ort schon bildungsmäßig und vom Know-how her ganz schön überlegen. Ja. Aber seine unternehmerische Leistung muss man hoch anerkennen. Ein Großunternehmen, was ja deutlich größer war als alles, was bis dahin in Kulmbach war, erfolgreich zu leiten und aufzubauen.
Ja. Auch ausschlaggebend für den Export war Sachsen. Welche Rolle hat Sachsen noch gespielt?
Zunächst mal als Kapitalgeber. Wir haben bei den erfolgreicheren Kulmbacher Brauereien, dann neben der ersten Kulmbacher Aktienbrauerei hatten wir ja Rizzi, Beetz und Hering. Und die haben alle so um 1886, ja 85, 86 die Rechtsform der Aktiengesellschaft gewählt. Und ich nehme an, da ist hier ganz schön Kapital von Sachsen dazugekommen. Vielleicht, und natürlich, wenn die hier Kapitalgeber waren, haben die auch das Bier entsprechend abgenommen. Sie waren aber auch im Zweifelsfall kritisch. Ich weiß in einem Fall, dass der bisherige Vorstand nach wenigen Monaten abgelöst worden ist. Also die haben schon drauf geschaut. Vielleicht auch nochmal zur Eisenbahn. Auf der einen Seite konnte man das Bier liefern und auf der anderen Seite hat man auch Kohle und diese ganze Energie über die Eisenbahn bezogen. Also in beiderlei Hinsicht sehr günstig.
Gab es da im fränkischen Raum andere Städte, die ähnlich erfolgreich waren wie Kulmbach?
Also Kulmbach war zumindest lange Zeit nicht alleine. Also ich habe so eine Aufstellung, da hat zum Beispiel auch Nürnberg Bier exportiert, 1869, 78.000 Hektoliter, Kulmbach nur 60.000 Liter. Hektoliter. Und Nürnberg hat zeitweilig um kurz vor 1900 über 200.000 Hektoliter exportiert. Kulmbach war dann allerdings schon überlegen mit 379.000. Hof hat auch etwas exportiert, aber relativ bescheiden. Und obwohl es ja dicht an Sachsen dran war und von Erlangen wurde auch in den Jahrzehnten vor 1900 jährlich rund 100.000 Hektoliter nach eben exportiert, das heißt nach Sachsen, nach Thüringen, außerhalb Bayerns. Und vielleicht noch am Rande, am Anfang haben die fränkischen Städte mehr exportiert wie München. Dürfte einfach daran liegen, München war eisenbahnmäßig halt noch weit abgelegen. Aber München hat dann allerdings ganz schön zugelegt. Mhm. Und hier sagte die Kulmbacher Brauerei ganz stolz in ihrem Bericht, dass Kulmbach praktisch nach München am meisten Bier von Bayern exportiert.
I'm sitting here wide awake, 4:30 still wide awake. I'm alone, you are gone, and all the colors fade to gray. I try to get my head around, gotta focus, but I don't know how. Keep thinking of you, help me to stop before I hit the ground. She is stuck in my mind and lingers like the melody of a song we played all through the night while we were making memories. I was looking at her, looking at me. She was wearing my shirt so casually, pulling me closer, taking me over. I was looking at her, looking at me, chest to chest with the same heartbeat. Left the scent on my sofa, then disappeared into nowhere. I know I don't really know how to find you out there, but I know it ain't over. This can't be over. My gone girl, going mad cause your spirit's near, but your body just disappeared. You didn't love me back, erased your tracks like a criminal. You got out of here. You didn't play hard to get, knowing you were gonna make me sweat. We got wild, sex on fire, now I wish we'd never met. She won't stop dropping by in every corner of my mind, like a never-ending lullaby. I was looking at her, looking at me. She was wearing my shirt so casually, pulling me closer, taking me over. I was looking at her, looking at me, chest to chest with the same heartbeat. Left the scent on my sofa, then disappeared into nowhere. I know I don't really know how to find you out there, but I know it ain't over. This can't be over. I know I don't really know how to find you out there, but I know it ain't over. This can't be over. I'm gone, girl. Where do you go when you don't wanna know if somebody's taking a home? Like a fool, I want to be wanted. Where do you go when you don't wanna know, no, no, if somebody's taking a home? Ooh. Like a fool, I want to be wanted. I was looking at her, looking at me. She was wearing my shirt so casually, pulling me closer, taking me over. I was looking at her, looking at me, chest to chest with the same heartbeat. Left the scent on my sofa, then disappeared into nowhere. I know I don't really know how to find you out there, but I know it ain't over.
I just don't know.
This can't be over. I know I don't really know how to find you out there, but I know it ain't over. This can't be over. My gone girl.
Net Radio Kulmbach.
Felt like I lost my way. I hadn't slept in days. Another drink, another dare, another girl who didn't care. There was no heart to break, but she wore a feeling, something I never thought I had in me. She's surely too good for me. I keep telling myself, don't you dare choke down. She's seen all your worst behavior, but she still don't wanna change your soul. So don't fuck this up now. Look in her eyes, this is where your future lies. I've never said when everyone was scared to feel me and her, we kept it real. And they tell me love is dead.
something she always knew I had in me. She's surely too good for me. Say it over again. Don't you dare choke down. She's seen all your worst behavior, but she still don't wanna change herself.